Zu Gast jetzt Helix Heyer von der BUND Jugend und Mitorganisatorin der Sommerakademie. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Der Titel lautet: Wer schafft Landschaft? Und das eine F ist in Klammer. Da geht es dann auch wirklich um Schafe.
Ja, genau. Beziehungsweise der Untertitel von der Akademie ist Naturschutz und nachhaltige Entwicklung in baden-württembergischen Großschutzgebieten. Das ist ein bisschen lang, aber hauptsächlich wollen wir uns dieses Thema angucken, um rauszufinden, wie man eben auch nachhaltig wirtschaften kann auf der Alp am Beispiel von extensiver Beweidung mit Schafen.
Und das läuft da schon oder macht ihr da irgendwelche Experimente dann?
Also auf der Akademie selber werden wir eine Schafswanderung machen, aber vielleicht nochmal ganz von Anfang an,
genau,
wie überhaupt alles aufgebaut ist. Die Akademie, die gibt es jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal und die ersten beiden haben 2013 und 2014 stattgefunden. Ich habe auch selber bei der im Jahr 2014 mitgemacht und bin jetzt auch so irgendwie mit in die Organisation eingestiegen, weil das so toll war. Und das ist eine Kooperation zusammen mit der HFWU, der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geisling, zusammen mit dem Jugendverband. Und das ist eigentlich schon ganz schön besonders, dass halt eine wissenschaftliche Einrichtung, eine Universität gemeinsam mit einem Jugendverband eine Akademie anbietet. Und das ist insofern ziemlich toll, weil sich dann Theorie und Praxis irgendwie begegnen und wir dann zum Beispiel, wieder um das auf das Beispiel der Schafe zurückzukommen, dann vormittags uns angucken, ja, was irgendwie bedeutet eigentlich extensive Beweidung, gucken uns das aus einer wissenschaftlichen Ebene an und dann nachmittags haben wir beispielsweise eine Schafswanderung oder abends dann handwerkliche Wollverarbeiterung und Filzen. Also wir versuchen wirklich dann irgendwie ein ganzheitliches Bild zu schaffen und uns irgendwie vielleicht auch Konflikte von verschiedenen Ebenen zu nähern.
Wie bist du zur Sommerakademie gekommen? Du hast ja gesagt, schon als Teilnehmende zur Organisatorin. Was hat dich am Anfang gereizt? Was war dein Erstkontakt auch?
Also das war das Thema 2014, da ging es um Suffizienz, also wie viel ist genug, und das war eine Frage, mit der ich mich schon beschäftigt habe, und außerdem war ich da noch frisch ein Jahr in Baden-Württemberg und ich komme eigentlich aus Leipzig und war auch bei der BUND-Jugend aktiv, und da habe ich gedacht, naja, ist ja eigentlich auch noch die optimale Gelegenheit, da andere Leute kennenzulernen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr in die baden-württembergische BUND-Jugend einzusteigen.
Und wie war es dann? Wie war deine erste Sommerakademie letztes Jahr?
Oh, das war großartig. Irgendwie waren 30 Leute von überall her und verschiedene Perspektiven und auch Fächer. Damals war es noch, dass es nur an Studierende geht. Dieses Jahr haben wir, dass wir Oberstufenschülerinnen, Studierende, Auszubildende oder auch Berufseinsteigerinnen irgendwie in die Green Jobs irgendwie dabei sind. Das fand ich sehr schön, so eine interdisziplinäre Brille zu haben und zu diskutieren, und das war auch ein ganz schönes Fleckchen, das war im Schwarzwald, jetzt sind wir auf dem Listhof, also auch wirklich in schönster Natur gelegen und auch einfach die Mischung aus irgendwie ExpertInnen-Input, Diskussionsrunden, dass wir selber in Kleingruppen was erarbeitet haben, das war wirklich sehr vielseitig.
Wie habt ihr euch euer Thema dieses Jahr gegeben? Wie ist es dazu gekommen? Was sind es für Auswahlprozesse dann bei der Orga?
Gute Frage. Also dieses Jahr haben wir auch einen ganz neuen Antrag geschrieben. Das Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfonds gefördert. Das ist an das baden-württembergische Umweltministerium angegliedert und wird aus Mitteln der Glücksspirale gespeist. Und wie wir jetzt auf genau das Thema gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Aber es hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass wir jetzt auch Bildungspartnerinnen vor Ort haben, wie zum Beispiel die Frau, die die Arche-Schäferei hat, oder eine irgendwie kümmert sich um artenreiche Wiesen auf der Alp, oder eine andere macht dann auch wieder handwerkliche Wollverarbeitung. Und da haben wir gemerkt, ah ja, das ist eigentlich schon so ein Thema, was uns alle interessiert, und sind dann auf Wer schafft oder Wer schafft Landschaft gekommen.
Und wie funktioniert es insgesamt so, die Aufgabenverteilung in der Organisation? Wie oft trefft ihr? Wann geht's los?
Also wir haben, die Organisation versteht so aus verschiedenen Ebenen, und hauptsächlich macht die Hanna Seifang, die ist von der KOWU, der Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt. Die ist also von der HWU in Nürtingen, macht viel Organisationen und auch nimmt dann Kontakt mit ReferentInnen auf oder mit dem Listhof, dass dort alles klappt. Außerdem gibt es dann noch die Jana, das ist unsere Jugendbildungsreferentin von der BUND-Jugend und wird dann hat auch sehr viel mit organisiert. Ich bin die Projektassistenz, um quasi die aktiven Sicht aus der BUND-Jugend einzubringen. Und dann gibt es auch noch von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, ein Hiwi, der da unterstützt und die Bildungspartnerin, dann treffen wir uns ab und an, uns über den Arbeitsfortschritt zu berichten und Aufgaben zu verteilen, und das ist eigentlich ein Gemisch aus Telefonaten, E-Mail, persönlichen Treffen, wie das immer so funktioniert, oder dann ist auch dann die Geschäftsführung vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb dabei, um versuchen, dass wir dann wirklich irgendwie alle mit einzugliedern.
Wie arbeitsintensiv und anstrengend war das für dich?
Bisher hat sich das ganz gut im Rahmen gehalten, und auch die Treffen empfinde ich jetzt persönlich nicht als Arbeit, sondern es macht ja auch Spaß, irgendwie sich Gedanken zu machen und auszutauschen. Natürlich irgendwie nervt das manchmal dann, jetzt noch hier irgendwie was zu machen, obwohl ich irgendwie eigentlich noch ganz viele andere Dinge zu tun habe. Ich bin auch noch im Landesjugendvorstand von der BUND-Jugend oder die Uni ruft irgendwie, was da noch getan werden muss, aber im Großen und Ganzen macht die Arbeit doch irgendwie sehr viel Spaß, und ich freue mich jetzt auch auf die Akademie, die findet vom 5. bis zum 10. September statt.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein, auch auf das einzelne Programm, aber du scheinst hier den BUND als festen Teil deines Lebens schon ausgemacht zu haben. Wie warst du schon in Leipzig eben dort genau. Auch? Wie kam es dazu? Was war da das Ausschlaggebende vielleicht? Gab es da eine Initialzündung?
Also ich habe schon länger überlegt, in die BUND-Jugend zu gehen, als ich in Leipzig war. Dann habe ich mal geguckt, da war dann nichts. Dann habe ich es irgendwie auch irgendwie sein gelassen. Und dann, als ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich mitbekommen, dass eine Gruppe gegründet wurde. Und dachte ich, das ist jetzt, wo ich aktiv werden kann. Und das war auch wirklich großartig, weil da gerade ein Gemeinschaftsgarten gegründet wurde, wo den wir dann beackern konnten. Und das war wirklich am Anfang noch eine Brachfläche. Da war früher eine Tankstelle drauf, da nichts ist gewachsen. Wir haben dann noch irgendwie Messungen gemacht, und der Boden war irgendwie ganz arg mit Blei und Cadmium verseucht. Wir haben noch so alte Trafokästen rausgezogen und wirklich die kuriosen Dinge auf dem Gelände gefunden. Und jetzt ist es wirklich eine blühende Oase mitten in der Stadt geworden, mit einem Wohnwagen und Teich und Bienen, und die Kindergruppen treffen sich dort und auch die BUND-Jugend ackert da noch rum, und irgendwie ist es wirklich irgendwie traumhaft geworden, wie einfach aus so einem Stück irgendwie brachliegendes Land jetzt irgendwie ganz viel Artenreichtum und ein grünender Schatz in der Stadt entstanden ist, aber natürlich auch ein Treffpunkt ist irgendwie für Menschen, die sich dort irgendwie treffen können und austauschen können. Also es hat ja auch wirklich eine sehr schöne soziale Ebene, und vorher irgendwie hätte das niemand irgendwie auf diesem alten irgendwie Dings gemacht, um höchstens vielleicht irgendwie krumme Dinge zu drehen.
Und du hast den Grundstein dafür gelegt.
Ja, genau.
Und die folgenden Generationen profitieren davon.
Ja, genau.
Was zeichnet den BUND insgesamt aus im Vergleich vielleicht auch zu anderen Umweltorganisationen?
Das ist eine gute Frage. Also mich fasziniert, dass es eine sehr nicht-hierarchische Struktur hat. Also bei Greenpeace zum Beispiel, also ist meine Einschätzung, dass man schon sehr lange irgendwie aktiv sein muss, um irgendein Amt zu übernehmen. Und der BUND ist da sehr locker, da ist es egal, ob man jetzt irgendwie sich in einer lokalen Gruppe oder einer irgendwie auf Landesebene oder irgendwie gar Bundesebene engagiert. Und das finde ich sehr angenehm und schöner Menschenschlag, die jetzt nicht nur borniert irgendwelche Vögel schützen wollen, sondern auch wirklich das Große und Ganze sehen und auch irgendwie vielleicht globale Prozesse mit einbeziehen. Also zum Beispiel die BUND-Jugend, die versuchen auch immer globale Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit mit zu berücksichtigen, oder haben jetzt auch, der Bundesverband hat ein Projekt zu Klimaflüchtlingen, und das wäre bei anderen Umweltverbänden, denke ich, nicht so möglich.
Hast du was gegen Vogelschützer?
Nein, das finde ich sehr schön, aber die sind schon ein sehr spezielles Völkchen.
Klimaflüchtlinge? Was gehört zu diesem Projekt? Kannst du es Also Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen.
Genau, wir haben einfach damit versucht aufzuzeigen, irgendwie, dass irgendwie Fluchtursachen komplex sind und haben auch gezeigt, dass das verändernde Klima auch eine Fluchtursache sein können, dadurch, dass zum Beispiel nicht, dass dann irgendwie Dürren entstehen oder Überflutungen und dann es zu ja, eine Flucht und vielleicht auch Bürgerkriegen kommt.
Was gibt dir das Ganze? Also okay, du hast deinen Garten da angelegt in Leipzig oder so, aber man macht da Engagement, kommt ja immer auch aus einem ja, Wunsch, Bedürfnis oder irgendwas muss ja auch zurückkommen.
Ah ja, ist eine schöne Frage. Also einerseits gefällt es mir total, irgendwie aktiv zu sein, mir meine eigene Ideen einzubringen und umzusetzen und irgendwie liebe Menschen kennenzulernen. Und andererseits denke ich, ich bin so privilegiert. Also ich komme aus einer Akademikerfamilie, bin mit sehr viel Bildung aufgewachsen, hatte Möglichkeiten, irgendwie auch Instrumentenunterricht zu nehmen und viel zu diskutieren. Und da habe ich das Gefühl, auch irgendwie ein bisschen was von meinen Privilegien zurückzugeben, weil ich das Wissen habe und auch die Möglichkeiten und jetzt vielleicht mich nicht so groß sorgen muss, wie ich mein täglich Brot verdiene. Und daher denke ich, dass es einfach eine sehr schöne Möglichkeit ist, mich irgendwie gesellschaftlich einzubringen und vielleicht was zu verändern.
Und dann bist du ins Land der grünen Regierung gekommen, damals ja noch nicht. Wie ist da das Verhältnis eigentlich zwischen quasi Umweltverband und dann auch Parteien? Oder der Partei, die sich das Grün eben auf die Fahnen schreibt?
Also ich bin da in der BUND-Jugend und wenn man in der BUND-Jugend ist, ist man nicht in der grünen Jugend. Aber soweit ich weiß, gibt es natürlich ganz geheime Doppelmitgliedschaften. Aber wir verstehen uns schon ganz gut. Also jetzt nicht so, dass man sich irgendwie immer irgendwie... Also es gibt natürlich Konfliktpunkte, aber im Großen und Ganzen ist es, denke ich, schon ein gemeinsamer Nenner da.
Aber es ist auch wichtig, eine kritische Begleitung. Findet sowas dann auch statt? Weil ein Verband, ein Umweltverband hat ja auch mehr Freiheiten als jetzt der Jugendverband einer Partei.
Ja, definitiv. Also wir können, denke ich, schon irgendwie manchen Punkten einfach vielleicht radikaler sein oder müssen uns jetzt nicht irgendwie darum Gedanken machen, was jetzt unsere Mutterpartei oder der Mutterverband sagt. Also die BUND-Jugend ist wirklich ein eigenständiger Verein mit einer eigenständigen Geschäftsführung und das ist wirklich ein unglaublicher Schatz.
Und wie laufen die Verbindungen zum Mutter sozusagen? Sind aber doch eng da, oder?
Die sind auf jeden Fall da. Es findet ein Austausch statt oder es gibt dann auch ein paar gemeinsame Arbeitsgruppen. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel die Arbeitsgruppe irgendwie Suffizienz, die von Ehrenamtlichen aus der BUND-Jugend und aus dem BUND getragen werden. Und dadurch ist natürlich eine sehr große Dynamik da. Es findet ein regeler Austausch statt und zum Beispiel irgendwie kann der BUND, denke ich, schon einiges von uns lernen, was jetzt so die Sitzungskultur betrifft. Aber wir können natürlich auch auf deren Expertise zurückgreifen, die wir in unserem jungen Alter noch gar nicht haben. Da ist es schon voneinander lernen.
Ab wann muss man die Jugend verlassen?
Natürlich nur so, wie man sich fühlt, aber offiziell geht die BUND-Jugend von 14 bis 27 und wir haben eigentlich auch alle das ganze Spektrum mit dabei.
Und dann geht der Übergang fließend, oder?
Ah ja, also der BUND ist doch schon ein bisschen älter als die WUND-Jugend. Ist jetzt nicht so, dass es da ab mit dann lauter Leute sich ab 28 tummeln, sondern es geht dann schon eher in höheren Gefilden los. Und das ist auch ein Punkt, den wir zumindest uns überlegen, wie kann man einen Übergang gut gestalten, dass man dann nicht irgendwie sofort irgendwie weg vom Fenster ist.
Weil die Sitzungen dann eben anders ablaufen oder was siehst du da im Altersunterschied, was bringt der noch für andere Differenzen mit sich?
Ich denke, es liegt auch daran, dass es einfach unterschiedliche Lebensrealitäten sind irgendwie, dass dann irgendwie vielleicht im BUND sind ja doch viele älter und arbeiten schon, haben vielleicht schon eine eigene Familie oder ein Eigenheim. Das sind auch schon irgendwie dann die Leute, die auch eher bildungsnah sind und einen entsprechenden Lebensstil pflegen. Denke ich, ist dann doch irgendwie auch schwierig in der Hinsicht da irgendwie in diese Kreise einzusteigen.
Der braucht noch ein bisschen mehr Rebellion oder Aufmüpfigkeit oder was würdest du dir da wünschen?
Dass der Übergang gelingt. Da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen darüber nachdenken.
Aber das sind ja Prozesse, die ihr gerade erst so langsam anstoßt. Jetzt vor der Tür steht ja die Sommerakademie vom 5. bis zum 10. September und ihr arbeitet wissenschaftlich, habt aber auch Exkursionen. Wie habt ihr das Programm geschnürt?
Weiß nicht, ich würde vielleicht einfach so die irgendwie Rosinen irgendwie rauspicken irgendwie und die vorstellen.
Vielleicht aber auch, wie geht's los?
Ah ja, genau, wie geht's
Anreise
los?
Und so. Ist es im Listhof auch vielleicht mal, kannst du den nochmal beschreiben, wo das ist? Da war jetzt hier das Singer-Songwriter-Festival auch, ist aber regelmäßig in der Nutzung von...
Genau, verschiedenen Gruppen, die das, also ist auch ein Tagungsort und wir gehen dorthin. Ursprünglich wollten wir ein Haus auf die Schwäbische Alb, aber da sind Flüchtlinge untergebracht und da wollten wir die dann auch nicht irgendwie vertreiben und haben dann jetzt nach einem anderen Ort notgedrungen gesucht und tatsächlich auch was gefunden. Und
am Fuße der Alb jetzt?
Genau, was es sogar fast besser ist, weil wir dort sogar ein bisschen mobiler sind, um dann zum Beispiel auch zur Schafswanderung zu gehen oder irgendwie von dort irgendwie ins Biosphärengebiet zu fahren. Und der Listhof ist eigentlich so ein Zentrum, wo man irgendwie auch Naturschutzarbeit praktisch machen kann. Also eine Einheit wird auch tatsächlich auf dem Listhof stattfinden, wo wir dann angeleitet werden, um irgendwelche Naturschutzsachen irgendwie tatsächlich zu bauen.
Und da gibt es eben Übernachtung und Küche und alles ist damit inklusive.
Genau, wir werden bekocht, auch alles sehr nachhaltig, selbstverständlich. Das ist bio, fair, regional, vegan oder vegetarisch. Also wirklich das ganze irgendwie super Ökopaket ist dabei und alles nur für 150 Euro. Also es lohnt sich schon. Es liegt aber halt darin, dass es von der Stiftung Naturschutzfonds gefördert wird. Und also los geht es am Montag, am 5.9., so um mittags. Dann gibt es, können dann die Teilnehmenden so ab 15 Uhr anreisen. Dann werden Zimmer bezogen, kennenlernen im Bus, wie das immer auf solchen Seminaren stattfindet.
Das Spielchen. Spielchen.
Ja, natürlich, ganz viele schöne Kennenlernen. Spiele und es gibt immer gemeinsame Mahlzeiten und abends, was auch sehr schön ist, das gab es auch auf den letzten Akademien, gibt es so eine Art Betthupferl, wo dann nochmal irgendwie ein Gedicht vorgetragen wird oder eine schöne Geschichte, die halt immer passend zu den Themen sind. Das finde ich sehr schön, dass dann nach einem langen Tag alle nochmal zusammenkommen und so irgendwie nochmal in sich kehren, den Tag reflektieren und dann irgendwie in den Abend gehen oder schlafen gehen oder was auch immer.
Zum Programm, Tagesprogramm speziell
passend,
darauf.
Genau.
Selbst noch frisch gedichtet. Nee.
Nicht frisch gedichtet, aber da müssen wir einfach uns wirklich gute Sachen überlegen, irgendwie, was man dort anbieten kann. Ich erinnere mich noch irgendwie an die letzte Akademie, das war sehr schön, das ging ja um Suffizienz, also um die Frage, wie viel ist genug, und ich weiß nicht, ob du kennst von Heinrich Böll, Kurzgeschichte zur Senkung der Arbeitermoral. Es geht kurz darum, dass ein Fischer auf dem Boot liegt und die Sonne genießt und das Boot, die Wellen irgendwie schwappen so leicht irgendwie ans Boot und es ist eine ganz friedliche Stimmung und wird dann von einer Touristin aufgeweckt, die irgendwie ganz eifrig hin und her klappert und dann vorschlägt, wie er natürlich irgendwie immer mehr wachsen kann, um sich dann, dass er so groß gewachsen ist, um dann sich endlich auszuruhen und auf dem Boot zu liegen. Er meinte, das habe ich doch schon gemacht. Und solche irgendwie schönen, irgendwie wirklich Anekdoten werden vorgetragen. Und genau das haben wir, oder was wir auch haben, um das natürlich alles sehr pädagogisch zu begleiten, ist ja auch irgendwie eine Akademie, wo wir was lernen wollen, ist, dass wir dann immer Leitfragen haben, passend zum Tagesprogramm, dass wir dann so überlegen, wenn wir zum Beispiel an einem Tag auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz fragen, jetzt muss ich nur hier die Frage finden, ist dann, stell dir vor, du hättest irgendeinen bestimmten Beruf und was würde mich dann für mich nachhaltige Entwicklung heißen, dass wir versuchen, verschiedene Brillen aufzunehmen und dann anhand der Exkursion dann uns versuchen, in verschiedene Rollen einzusetzen oder die fragen, was zeichnet denn überhaupt ein Biosphärengebiet aus oder wie stelle ich mir das dort das Leben und Arbeiten vor? Und da haben wir gedacht, weil wir sehr viele verschiedene Teilnehmende haben, von 16 bis 27 ist die Altersspanne von Schülerinnen bis Berufseinsteiger, dass wir da versuchen, dann solche sehr multidisziplinären Teams zu finden, dass die sich dann irgendwie austauschen können. Das hat mir auch sehr viel gebracht, dass ich dann immer dann auch so ein bisschen in andere Lebensrealitäten reinschauen kann.
Funktioniert es, dass sich auch, dass nicht nur Studis kommen, nicht nur Studierende?
Ja, bisher haben sich auch, ist das, sind die Anmeldungen sehr heterogen, aber es sind immer noch 10 Plätze frei.
Wie viel gibt es insgesamt?
30.
30 Leute, ja, das ist doch eine gute Runde. Und aber nochmal zum Biosphärengebiet, wenn ihr da dann hingeht, was zeichnet es aus?
Das kann ich dir dann Ende September erzählen. Oder du nimmst einfach selber teil.
Auch, ja.
Genau, als Gast.
Als Reporter sozusagen.
Genau.
Könnte ich machen. Also das sind Sachen, die Leitfragen, die muss man auch nicht vorher sich schon unbedingt schon lösen, schon beantworten, sondern es ist dann wirklich für den Moment.
Genau, um einfach, dass wir dann irgendwie da auch einfach immer noch so ein bisschen Input geben oder irgendwie Anregungen geben, worüber man nachdenken kann, aber es ist jetzt auch nicht zwingend.
Das ist auf jeden Fall ein Ausflug, Biosphärengebiet, Truppenübungsplatz.
Genau, das ist dann quasi eine ganz wissenschaftliche Herangehensweise und andererseits wollen wir auch gucken, was kann man denn zum Beispiel als Individuum für nachhaltige Entwicklung leisten oder wie ist das mit Gesellschaft und gesellschaftlichen oder gar wirtschaftlichen Zusammenhängen verknüpft und dann machen wir einen anderen Ausflug zu den Alplinsen in Lauterach und dort ist ja der Unternehmer, der die Alplinsen wieder irgendwie auf Vordermann gebracht hat, um uns dann eben auf dieser Ebene nachhaltige Entwicklung anzuschauen.
Da steht es dann, glaube ich, sogar nicht mehr als Linsen auf der Packung, sondern der hat dann die schwäbische Variante, die leise.
Ja, genau. Oder dann versuchen wir, worauf ich mich auch besonders freue, haben wir dann eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen VertreterInnen aus Wirtschaft oder Politik und Verwaltung oder auch aus dem Nichtregierungsspektrum. Es wird dann zum Beispiel Brigitte Dahlbender kommen, das ist die Landesvorsitzende vom BUND, um dort dann auch einfach über nachhaltige Entwicklung zu diskutieren. Was ist eigentlich eine Kulturlandschaft? Was ist erhaltenswert? Die ganzen klassischen Fragen aus dem Naturschutz.
Wer kommt da noch alles?
Das kann ich dir gerade nicht sagen. Das ging ein bisschen durcheinander.
Wissenschaft, Praxis und Politik sind die Gäste und da diskutiert ihr. Kann man auch kontroverse Fragen stellen aus der teilnehmenden Runde, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall gewünscht. Vorher haben wir dann auch eine kleine Einheit, wo sich dann die Teilnehmenden vorbereiten und austauschen, was sie gerne fragen möchten. Das sind auch so ein bisschen, irgendwie, dass man dann irgendwie so die Woche reflektiert, was haben wir eigentlich gelernt. Und ich hoffe sehr, dass es irgendwie kontroverse Diskussionen sind, weil die sind, finde ich, immer am fruchtbarsten.
Was brennt dir da besonders unter den Nägeln?
Eigentlich so Nutzungskonflikte. Also beim Listhof ist es wohl so, dass also zum Beispiel, oder mache ich es andersrum, mich interessiert Windenergie. Und dort ist ja immer die Frage zwischen irgendwie einer eigenständigen, souveränen Energieversorgung versus Naturschutz. Also was passiert jetzt, wenn dort Gelbbauchunken sind oder Feuersalamander oder ein Rotmilan, der dann irgendwie gegen das Rotorblatt irgendwie klatscht. Und das hat natürlich auch an alles einen Eigenwert, gerade seltene Arten, die vielleicht auch sehr wichtig für ein Ökosystem sind, versus eine souveräne Energieversorgung, solche Nutzungskonflikte, wie man da am klügsten entscheidet oder auch mit was für einem Modell, ob ich jetzt ein holistisches irgendwie Argumentation verwende und sage, ja, alles hat in der Natur hat einen Selbstwert und einen intrinsischen Wert oder argumentiere ich anthropozentrisch aus einer Weltsicht, aus einer sehr menschlichen Sicht heraus, aber mit welcher Begründung und da hoffe ich irgendwie noch ein paar mehr Antworten zu finden oder vielleicht nicht Antworten, aber ein paar Türen, die sich mir öffnen, um einen klareren Blick zu bekommen.
Hast du schon eine Tendenz?
Also eigentlich vertrete ich einen sehr holistischen Standpunkt, aber der ist in der Praxis nicht umsetzbar. Und ja, ich denke doch, dass ich dann irgendwie, um einfach der Praxis halber irgendwie dann anthropozentrisch argumentiere, um zu sagen, mir ist eine souveräne Energieversorgung wichtiger als in irgendwie ein Rotmilan, wo wir wieder bei den Vögeln wären, der gegen das Rotorbad fliegt.
Also solange die Art nicht ausstirbt, gibt es dann auch so eben diese, auch kann man Windräder auch so stellen, dass sie eben nicht als Fallen dann dienen.
Ja, klar, da gibt es auf jeden Fall Gesetze und auch Möglichkeiten zu gucken, dass da kein irgendwie Habitat von irgendwelchen Arten sind, um dann auch die so zu schützen. Das gibt es auf jeden Fall.
Und die Windräder stehen direkt auch beim Windhof, beim Listhof?
Nee, das nicht. Das war nur irgendwie, könnte ich ein bisschen besser erklären.
Aber die versuchen auch eine autarke Energieversorgung dort hinzukriegen.
Das weiß ich gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort irgendwie Photovoltaik gibt. Ja, und was wir auf der Akademie machen werden, ist, also auf dem Listhof ist, glaube ich, der Konfliktpunkt zwischen, dass dort auch in den letzten 10 Jahren Arten verschwunden sind, wie zum Beispiel der Feuersalamander oder irgendwie einige Pflanzenarten. Das ist noch unklar, wo es herkommt. Aber kann auch sein, dass es durch eine extensive Beweidung mit Schafen kommt, dadurch, dass dann einfach sich nach und nach die Struktur irgendwie des Biotops verändert.
Also ist es auch nicht die Patentlösung, die Schaflandschaft?
Nein, überhaupt nicht. Und da irgendwie finde ich, ist es wichtig, verschiedene Stimmen zu hören, verschiedene Meinungen einzuholen. Das wollen wir, denke ich, auch mit dadurch, dass wir auch verschiedene Bildungspartnerinnen haben, erreichen oder irgendwie Leute vom Listhof befragen, die Diskussionsrunde haben, um wirklich ein verschiedene Perspektiven zu sehen und auch sichtbar zu machen, dadurch, dass sie dann miteinander diskutieren und vielleicht so Konflikte auftauchen.
Thema Schafe, aber nochmal weiter. Genau. Ne? Also das, ihr habt es ja nicht umsonst in den Titel genommen, macht da eine Exkursion und kannst du nochmal vielleicht beschreiben, auch Pro und Contra muss ja nicht unbedingt nur sein, aber was Schafe vom positiven Einfluss auch auf ein Ökosystem haben können, im Gegensatz zu dem, wenn vielleicht normal gemäht wird.
Ah ja, also die Schafe, oh Gott, das müsste ich eigentlich wissen. auf jeden Fall, die Schafe, denke ich, irgendwie düngen natürlich die Wiese durch ihren Kot oder dienen auch irgendwie mit ihrer Wolle oder Milch oder dem Fleisch irgendwie für eine unterstützen die lokale Wirtschaft und denke ich, können auch sehr gut andere Pflanzen zum Beispiel irgendwie minimieren, die sonst einen starken Wuchs hätten, dadurch, dass sie einfach mit den Hufen langlaufen oder die kahl fressen. Und eine normale Maat kommt natürlich darauf an, wie oft die stattfindet, aber zum Beispiel viele Insekten legen natürlich ihre Eier in die Gräser rein und wenn dann häufig gemäht wird, dann geht natürlich auch das verloren, gerade auf der Alp, wo eine wirklich außerordentliche Artenvielfalt herrscht, irgendwie nimmt man natürlich dann den zum Beispiel irgendwelchen Schmetterlingen die Möglichkeit, sich fortzupflanzen und beflügelt natürlich dann auch das Aussterben. Und bei den Schafen ist es zum Beispiel so besonders, das sind zwei sehr alte Rassen, das sind Steinschafe und Waldschafe und die sind mehrere tausend Jahre alt und da geht es natürlich auch um die Frage, ja, das ist ja auch ein Kulturgut und die sind vom Aussterben bedroht, damit ist ja auch irgendwie ein Stück irgendwie so Kultur bedroht und irgendwie, ob man jetzt nicht auch irgendwie damit irgendwie Kulturerhaltung macht, indem man irgendwelche alten Schafsrassen pflegt.
Die ihr dann auch dort besucht.
Genau, und das passt natürlich dann auch wieder sehr gut zum Ausflug zu den Alpleise. Das ist ja auch eine alte Linsenart, die jetzt wieder kultiviert wird.
Es hängt immer damit aber auch zusammen, dass sich Leute finden, die sich den Aufwand machen, weil die in der Regel ja schwieriger sind vielleicht auch zu erhalten. Der Ertrag ist geringer, weniger Wolle, weniger Fleisch, weniger Linsen. Und wie siehst du den Zusammenhang, auch eben diese Kulturgüter erhalten, aber auch auf der anderen Seite den Aufwand und die Personen auch zu finden, die sich dafür dann erwärmen können, die diesen Aufwand eben selber machen.
Ja, das ist schon ganz oft einfach wie ein Kampf gegen Windmühlen. Also man braucht natürlich schon erstmal das Wissen, dass es jetzt nicht nur drei Kartoffelsorten gibt oder irgendwie eine Apfelart, die da im Supermarkt glänzt. Also es sind, denke ich, auch schon Menschen, die sehr besondere Naturerfahrungen haben oder einen anderen Zugang so zur zur Welt, die uns umgibt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall sehr bewundernswert. Es gibt nicht so viele, aber wir wollen natürlich diesen Menschen auch eine Stimme geben, dadurch, dass wir eben Bildungspartnerinnen vor Ort haben, die sich zum Beispiel um artenreiche Blumenwiesen einsetzen oder irgendwie die Schafe haben oder dann auch die Produkte verarbeiten, dass einfach irgendwie die Ideen dann auch weiter gegeben werden.
Sehen die Schafe dann auch anders aus als die normal grauen?
Also ich finde die sehr niedlich, die Schafe, aber so ein geübtes Auge habe ich noch nicht, aber vermutlich dann nach der Akademie kann ich die erkennen.
Pick noch mal ein paar Rosinen raus.
Eine weitere Rosine ist auf jeden Fall, dass wir, das ist dann der Donnerstag, der 8., dass wir uns dann noch einen Film angucken werden, 10 Milliarden, da geht es auch um Ernährung, soweit ich weiß. Da fahren wir dann nochmal ins Biosphärenzentrum und dort ist dann auch der Regisseur vor Ort, dass wir uns dann auch noch diskutieren können. Das finde ich immer sehr schön, wenn man dann auch dann noch vor Ort diskutieren kann und vielleicht irgendwie dann noch irgendwie Fragen stellen kann, irgendwie, wo zumindest mir nicht klar ist, irgendwie, was wollte jetzt der Regisseur damit sagen und was nicht. Und dann ein anderes Angebot ist, dass wir dann auch dann nochmal natürlich dann raus ins Grüne gehen, letztlich ist das so schön Grübeln im Grünen und dieses Mal ist das dann, dass wir dann auch einfach versuchen, ganz praktische Naturerfahrungen erleben, vielleicht irgendwie auch, ja genau, das war einfach irgendwie dann auf die Natur einlassen.
Habt ihr da schon, wisst ihr schon, wo das hingehen soll, was da dann
das
ansteht?
Das wird direkt irgendwie vom Listhof sein und die uns bekocht, die Claudia, die ist Tänzerin. Ich denke mal, das wird dann auch sehr, wie auch mit irgendwie Natur und körperlicher Erfahrung sein. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, das wird sehr schön.
Wo gehst du gerne hin hier in der Gegend, wenn du ins Grüne gehst? Welche Art von Naturerfahrung bevorzugst du?
Was ich bevorzuge, ja, schon Wandern. Ich finde, das ist eine sehr schöne Fortbewegung, weil es so langsam ist. Radeln mag ich auch oder Boot fahren, aber ich finde, beim Wandern kann ich noch viel mehr darauf reagieren, was links und rechts von meinem Weg ist und viel mehr erkennen oder ganz einfach mag ich auch einfach, mich auf eine Wiese zu legen und dann irgendwie den in Naturgeräuschen hören und irgendwie den Wolken beim Ziehen beobachten. Also sehr entschleunigend. Genau das Gegenteil von dem gerade eben Lied.
Aber muss man von der Ausgleich, die Ausgewogenheit ist sehr wichtig. Weiter mit der Sommerakademie. Was hast du noch im Angebot aus deinem Programm, aus deinen vielen Seiten?
Wir haben natürlich dann die ganzen Inputs von die wissenschaftliche Inputs, jetzt ja, gerade haben wir ja schon eher praktisch orientiert. Zum Beispiel gucken wir uns dann an, was ist denn überhaupt nachhaltige Entwicklung? Oder dann die eine Professorin von der Hochschule wird auch dabei sein. Das ist die Maria Müller-Lindenlauf. Die hat eine Professur für Agrarökologie und wird uns dann, denke ich, auch angucken, ja, was heißt denn extensiv und intensive Bewirtschaftung? Und das, denke ich, wird dann auch irgendwie dann stattfinden, dass wir einen theoretischen Input haben und dann in Kleingruppen arbeiten oder Texte lesen und das dann möglichst methodisch vielfältig aufbereiten. Und bei uns interessiert natürlich immer halt die Frage, so was kann ich als Individuum tun? Wo ist da meine Position? Aber natürlich dann auch anfangen, was Praktisches zu tun. Oft ist es ja so, dass irgendwie man dann sehr viel Theorie gelesen hat und dann irgendwie bleibt am Ende die Frage, ja, aber was nun? Und die Frage wollen wir uns natürlich dann auch annehmen. Oder, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter in meinem...
Was tust du in deinem Alltag jetzt schon, wenn du schon so lange auch mit dem B&D in Berührung kamst?
Der BND ist natürlich die praktische Ebene. Ich versuche möglichst viel Fahrrad zu fahren oder kleine Dinge neu zu kaufen. In Tübingen funktioniert das auch ja wirklich großartig mit den Umsonstläden, wie sei es die Sonnenblume oder in der Schelling oder in der Lu. Das finde ich irgendwie sehr schön, da ich wohne im Fichtehaus. Da haben wir dann auch irgendwie eine Geschenke-Ecke, es war eher intern, war auch, dass dann irgendwie dann die Produkte, die wir nicht mehr brauchen, uns dann irgendwie austauschen können oder ich container viel. Wir haben im Gemüseladen irgendwie einen Deal, dass wir jeden Abend das alte Obst und Gemüse abholen können und versucht da irgendwie möglichst suffizient zu leben.
Da musst du dann gar nicht quasi illegal containern, sondern wirklich schon der Gemüseladen gibt dir schon.
Ja, legales Containern ist das praktisch. Genau. Ansonsten gibt es ja auch wirklich hier in Tübingen auch sehr viele Containermöglichkeiten.
Auch die nicht die halblegalen.
Ja, genau. Obwohl ich weiß nicht, ich finde das nochmal ein Unterschied, irgendwie was legal oder illegal ist und was legitim ist. Also ich finde irgendwie, es gibt auch sehr, sehr viele legale Sachen, die ich für illegitim halte. Und viele illegale Sachen, die einfach durchaus berechtigt sind. Und also ich halte es so, dass ich dann einfach das mache, was irgendwie ich moralisch irgendwie vertretbar finde.
Auch im Bereich des Umweltschutzes, welche Grenzen würdest du alle da überschreiten?
Welche Grenzen? Also ich finde Ende Gelände finde ich einfach super. Das findet ja jetzt auch, weißt du den genauen, das glaube ich Ende August nochmal.
Gegen Kohle.
Und ich finde es absolut richtig, da aufs Gelände zu gehen und zivilen Ungehorsam zu üben, weil Kohle ist einfach eine akute Bedrohung, nicht nur für die Natur und Umwelt, sondern auch einfach für die jetzigen lebenden Generationen und für die nachkommenden Generationen. Und da finde ich es irgendwie durchaus legitim, auch die Bagger zu besetzen oder gar irgendwie, weiß nicht, irgendwie eine Schraube zu lockern, irgendwie, dass da nicht noch weiter irgendwie Schindluder betrieben werden kann. Oder ich finde es auch okay, irgendwie Atomkraftwerke zu besetzen, zu schottern, irgendwie um irgendwelche Castoren bei der Weiterfahrt zu verhindern. Das ist alles sehr gut. Aber es ist meine persönliche Meinung gerade.
Das ist nochmal klar gekennzeichnet hier. Keine BUND-Position.
Genau, aber ansonsten im BUND machen wir auch irgendwie, ist ja auch die TTIP-Demo jetzt am 17. September, da mobilisieren wir auch und haben dann auch dann Jugendzug und uns mit anderen Jugendverbänden zu verbinden, weil ich finde das halt wichtig irgendwie, das ist halt, wir sind ja trotzdem noch zwar ein Jugendumweltverband, aber mir persönlich geht es auch viel um die Jugendsicht irgendwie, dass es Generationengerechtigkeit gibt irgendwie mit den jetzt Menschen, die jetzt leben, irgendwie oder vielleicht auch irgendwie Milieus, mit denen ich keinen Kontakt habe oder auch irgendwie schwierig finde, einen Zugang zu finden, weil ich ja doch irgendwie durch die Uni irgendwie eine andere Sprache spreche und einer anderen irgendwie Lebensrealität lebe, als auch zu den irgendwie kommenden Generationen. Das finde ich wichtig, das einfach wirklich nochmal als besonderen Punkt hervorzuheben und nicht nur irgendwie auf irgendwelche Umweltaspekte hinzuweisen.
Wie siehst du das bei in deinem Umfeld, eben auf der einen Seite vielleicht beim BUND auch, da ist es wahrscheinlich, ne, ist das Linie so ein bisschen, aber auf der anderen Seite, wenn du an der Uni bist oder in deinem Wohnumfeld, ist da die Bereitschaft auch da, sich zu engagieren oder auch das Bewusstsein?
In meinem Wohnumfeld auf jeden Fall. Ich wohne auch in so einem selbstverwalteten Wohnprojekt im Fichtehaus und das ist auch irgendwie sehr schön, weil da lauter Menschen sind, die interessiert sind und es kommt immer zu schönen Diskussionen oder irgendwie, gut, dann gibt man auch gemeinschaftlich Containern. Und da habe ich schon das Gefühl, dass irgendwie alles gut ist. Natürlich ist es irgendwie so eine Blase, vielleicht nochmal eine eigene irgendwie Blase innerhalb Tübings, aber an der Uni erlebe ich eher weniger bereitschaftlich, auch selber den eigenen Lebensstil zu überdenken, was ja schon irgendwie sehr bequem ist, irgendwie ein eigenes Auto zu haben oder schnell in den Supermarkt zu gehen und irgendwie was irgendwie wieder zu besorgen oder dann irgendwie für einen Urlaub irgendwie für 3 Wochen nach Thailand zu fliegen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie hier vor Ort ist es ja auch schön, wie zum Beispiel auf der Sommerakademie oder auf Balkonien.
Was studierst du?
Ich studiere Umwelt-Naturwissenschaften. Also es ist ein relativ neuer Studiengang. Den gibt es erst seit 5 Jahren und der versucht schon, so die ganzen naturwissenschaftlichen Perspektiven auf Umweltsysteme konkret anzuwenden. Und wir sind auch nur 17 Leute im Semester. Es ist sehr schön, dass es ein sehr enger Kontakt zu den Lehrenden da, obwohl, ja, also als Fach ist es sehr schön, aber mit Bologna ist es natürlich nicht so schön, weil Uni und Ehrenamt sind schon sehr schwer miteinander vereinbar.
Also du hast richtig viel um die Ohren. Wie viele Wochenstunden hast du an der Uni?
An der Wochenstunde, ich glaube, das sind, muss ich rechnen. War schon, dass es halt jeden Tag im
ziemlich verschult.
Und Unis, ja, auf jeden Fall.
An welcher Fakultät ist es an
diesem? Das ist an der geowissenschaftlichen Fakultät, das ist so schräg gegenüber vom Brechtbau. Es ist ein sehr schönes Gebäude, schön hell und Licht, also da kann ich mich nicht beschweren, irgendwie, wenn alle irgendwie dann im Hegelbau oder so sind.
Ja. Und was sind so Seminartitel dann bei dir? Ich finde es immer noch trotzdem, wenn du hast Technik, aber du hast auch Physik, Chemie, so Zeug.
Ja, genau. Also am Anfang sind natürlich die ganzen Grundlagen dabei und später irgendwie spezialisiert man sich dann so irgendwie auf Geophysik oder Umweltphysik oder Umweltchemie oder Ökotoxikologie, obwohl mein Eindruck schon ist, dass es im Bachelor noch alles wirklich sehr basale Fächer sind, um sich dann später im Master zu spezialisieren. Also es gibt zum Beispiel in Nürtingen Umweltschutz, kann man studieren, oder wäre dann eher Richtung die Naturschutzbiologie möchte, macht dann Geoökologie und dann mit Umwelt-Naturwissenschaften, das ist schon irgendwie dann eher sehr ingenieurswissenschaftlich, was in Richtung Modellierung geht, was natürlich auch sehr wichtig ist. Ich finde auch, gerade irgendwie bei Naturschutzfragen, die Themen sind so komplex, also nicht nur aus einer naturwissenschaftlichen Ebene heraus, welche Arten sind da, wie bestimme ich überhaupt, wie viele Arten da sind, was gibt es irgendwie für Beziehungen untereinander, sondern auch irgendwie, was gibt es für Wechselwirkungen mit irgendwie der abiotischen Umwelt, also jetzt zum Beispiel mit Temperatur, Niederschlag, irgendwie Mineralzusammensetzung vom Boden bis hin zu irgendwelchen Nutzungskonflikten, dass eine Gemeinde sagt, aber wir brauchen jetzt das Grundstück, weil wir Windenergie irgendwie betreiben möchten, oder wir möchten dort einen neuen Parkplatz bauen, weil war ja auch dieser Konflikt zum Beispiel mit den Steinlachwiesen und dem Parkplatz fürs Krankenhaus, was oben bei den Kliniken gebaut werden soll. Ein klassischer Konflikt Naturschutz versus Gemeinwohl.
Wird da dann der Naturschutzwissenschaftler auch gehört?
Ja, auf jeden Fall. Also anders geht es ja nicht. Also zumindest hoffe ich, dass sie gehört werden.
Und weißt du schon, in welche Richtung du tendierst?
Also es gibt so zwei Sachen, die mich interessieren. Energiewende, so als Schlagwort, finde ich ganz spannend, da besonders anzugucken, wie geht das natürlich auf einer rein technischen Ebene bis hin zu, wie ist die Energiewende akzeptiert, was gibt es noch für Hürden, wie kann man zum Beispiel den Netzausbau voranbringen, was gibt es da für verschiedene irgendwie Interessensgruppen von irgendwie ganz lokalen Kommunen, die vielleicht irgendwie dezentral wirtschaften wollen, bis hin zu Betreibern, die irgendwie doch irgendwie vielleicht eher zentrale Einspeisungen bevorzugen, oder wir gucken uns immer nur Strom an, aber was ist zum Beispiel mit Wärmeenergie, das ist eigentlich das, was so am meisten Energie verbraucht. Zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, im Haushalt geht der meiste Energieverbrauch auf zwei Drittel irgendwie heizen oder kühlen, und das ist eigentlich noch nicht mal der Strom. Also viel sinnvoller ist, in eine geschickte Dämmung zu investieren, als in eine schaltbare Steckdose beispielsweise. Das interessiert mich, oder mich interessiert dann, wo wir wieder eher so wieder beim Naturschutz wären, ist die Zulassung von Chemikalien, weil entweder irgendwie wird eine Chemikalie zugelassen, dann passiert so ein, also salopp ausgedrückt, so ein Quatsch wie FCKW nicht, und was natürlich dann auch wieder dann in den lokalen Arten zunutze kommt.
Da zählt auch die aktuelle Glyphosat-Debatte dann dazu?
Ja, genau. Also da zum Beispiel bei Glyphosat hat dann auch der BUND sehr viele Kampagnen gemacht. Da bin ich mal wieder überrascht, wie schnell die doch reagieren können. Aber es liegt, denke ich, auch daran, dass sie einfach mehr Angestellte haben, mehr Ehrenamtliche, mehr Fachexpertise als die BUND-Jugend. Und die machen dann vielleicht auch einen kleinen Hinweis darauf. Aber dadurch, dass sie einfach nicht so groß sind, können wir uns dann nur irgendwie auf ein, zwei Projekte fokussieren. Ein anderes sehr schönes Projekt ist, was wir haben, das ist der JAK, das ist der Jugendaktionskongress. Da findet immer in den Novemberferien statt in der ersten Woche. Da ist dann eher so die Zielgruppe Schülerinnen und irgendwie Studierende. Und da kann man dann auch irgendwie ganz praktisch werden, hat verschiedene Seminare und Workshops, praktische Einheiten. Abends gibt es immer Liedermacherinnen, um uns quasi wie die Sommerakademie, nur nochmal im kleineren, im größeren irgendwie Spektrum uns irgendwie mit ökologischen, sozialen, ökonomischen Themen auseinanderzusetzen.
Karriere im BUND, könntest du das auch vorstellen? Gibt es da auch bezahlte Jobs?
Ja, auf jeden Fall. Dann halt die ganzen FachreferentInnen-Stellen, das ja, wäre, denke ich, auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mal gucken, wo es mich hinverschlägt. Es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Die Welt steht dir offen als Studierende und als BUND. Mitglied, als Organisatorin, auch Mitorganisatorin der Sommerakademie der BUND-Jugend vom 5. bis zum 10. September im Listhof in Reutlingen. Anmeldungen laufen über bundjugend.de, glaube ich, ne?
Ja, genau, da kann man einfach so ein Online-Formular ausfüllen. Es kostet auch nur 150 Euro. Also es ist wirklich, wenn er die ganze irgendwie Bio, vegane, regionale Verpflegung sogar dabei ist. Es ist wirklich unschlagbar mit verschiedenen ReferentInnen auf dem Listhof untergebracht. Und dann muss man einfach angeben, wie man heißt, vielleicht noch eine kleine Motivation schreiben. Und dann sehen wir uns im September.
Vollverpflegung und Übernachtung, alles dabei.
Genau.
Sehr schön. Worauf freust du dich am meisten?
Worauf ich mich
Was
am meisten
Was ist dein
Highlight? Also ich glaube, ich freue mich besonders auf die Diskussionsrunde und auf die Schafswanderung. Ja, und was ich auch noch freue, was mir gerade eingefallen ist, zur Verpflegung, weil wir wollen ja auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz einbringen. Wir überlegen, ob es möglich ist, dass wir dann vielleicht auch, gut, wenn gerade ein schlachtreifes Schaf dabei ist, trotz dass wir eine vegane oder vegetarische Verpflegung haben, dann auch irgendwie Schaffleisch anzubieten, um zu sagen, naja, irgendwie, es gehört ja auch doch dazu, irgendwie, wenn man irgendwie, wenn es dann irgendwie geschlachtet werden muss, aus welchem Grund auch immer, das dann auch wirklich selber zu verarbeiten, um vielleicht dann nochmal irgendwie dort irgendwie Diskussionen irgendwie zur Ernährung anzustoßen, weil wir sind ja schon sehr privilegiert, einfach in den Supermarkt zu gehen und immer das zu kaufen, was wir haben wollen, oder zu sagen, boah, ich lebe jetzt vegan, das ist ja schon wirklich ein unglaubliches Privileg irgendwie, dass es uns so gut geht, dass wir irgendwie absichtlich auf bestimmte Dinge verzichten können. Und da bin ich gespannt, irgendwie, wie dann die Teilnehmenden irgendwie auf diesen Umstand reagieren.
Dass dann auch totes Tier womöglich nochmal auf dem Teller liegt.
Genau.
Spannende Selbstversuche mit sicher leckerem Fleisch dann von Albschafen.
Ja, denke ich auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich
Felix.
Danke auch.
Schöne Akademie wünsche ich und auch ansonsten toi 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 bei allen Projekten.
Danke.